Ja, in der Bibelbetrachtung sind wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die letzten zwei Verse. Und das ist das Gebet des Paulus, das er hier so in dem Grußwort und den ersten Gedanken so anschließt. Wir kennen uns die erste Folie einblenden. Das ist der Text dieses Gebets. Weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seine Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es war ein Wort der Ermutigung an die verfolgte Gemeinde. Das war so der Text davor, oder der ganze Abschnitt von Vers 2 bis jetzt Vers 12. Und so wie wir die Gedanken von letztem Mal noch einmal zusammenfassen, auffrischen, die Ermutigung der Gemeinde für diese schwere Zeit, die wurde ja dadurch sozusagen in die Herzen der Menschen gelegt, durch dieses Wort, dass der Apostel sagt, sie sollen daran denken, dass Gott es nicht übersieht und dass er den Verfolgern vergelten wird. Das war so der ermutigende Gedanke. Ich weiß nicht, wie oft uns das im Leben wirklich eine Hilfe ist, wenn wir an Vergeltung denken, so wie wir das letzte Mal hörten, aber lasst uns das auf Gott übertragen. Und das ist, finde ich, schon ein sehr stärkender Gedanke, auch das, was der Alex ja eben gesagt hat, das Gebet für die bei der Arbeit. Es ist ja auch die Belastung. Und das tut Paulus ja hier auch. Er betet hier für die verfolgte Gemeinde, für die Gemeinde in der Bedrängnis, in der Not. Aber davor waren Worte der Ermutigung, dass er sagt, auch wenn du da leidest an deiner Stelle, vergiss es nicht, Gott wird den Peinigern vergelten. Mit Drangsal. Er kommt hier aber in dieser Ausführung natürlich immer näher zu dem Ende, zu dem großen Gericht in der Trübsalzeit. Das werden wir gleich noch weiterlesen. Und sagt auch, dass wenn Jesus kommt, dann wird er verherrlicht werden in den Gläubigen. Das waren so die Gedanken davor. Hier haben wir jetzt das Gebet. Und in diesem Gebet, da kommen ja auch Worte, stärkende Worte, wo er das noch einmal zusammenführt und sagt, auch wenn Gott alles in der Hand hat, auch wenn er der Vergelter ist, auch wenn die Weltgeschichte und die Schicksale des Einzelnen so von Gott geführt werden, dann ist es immer noch wichtig, dass die Gemeinde füreinander betet. Das ist das Beispiel, das Vorbild von Paulus, dass er sagt, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung. Hier ist natürlich die Frage, es ist ja, die Berufung ist ja irgendwo eine klare Sache. Es ist ja nicht, was in Zweifel kommt. würdig erachten, können wir wahrscheinlich so verstehen, dass sein Gebet ist, wenn Gott euch doch so finden würde, dass wir würdig der Berufung wandeln. Und Geschwister, das ist ein Gedanke, der ist im Evangelium, in den Briefen der Apostel immer wieder zu finden, dass es eine Berufung Gottes gibt und dass es eine ganz große Ehre ist, sich Christ zu nennen. Und dass man entsprechend diesem großen Namen dann auch erfunden wird, als gläubiger Mensch, als Christ. Und das ist auch sein Gebet hier dafür, dass sie so in der Berufung sich, oder wir können sagen, vielleicht der Ausgangspunkt ist Gottes Berufung. Davon ging es aus. Es ist ja auch nicht wieder etwas, was vom Mensch ausgeht, sondern die Grundlage ist schon wichtig, dass wir die hier bei Paulus nicht übersehen. Und wir sollen in Übereinstimmung mit dieser Berufung Gottes leben. Das ist sein Gebet. Das war ja auch das Anliegen jetzt von Alex, dass er sagt, dafür betet, dass ich so leben kann. Und weiter, und erfülle alles Wohlgefallen seine Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft in euch. Also, sie sollen in dieser schweren Zeit, Geschwister, in der Zeit, wo es Bedrängnis gibt, nicht diese gute Eigenschaft Gottes verlieren, ein Wohlgefallen haben an Güte. Das ist ja schwer für uns Menschen. Wenn erst zu viel Ungerechtigkeit geschieht, dann fangen wir doch an, die Messer zu schärfen und irgendwo nicht mehr mit Güte, sondern Vergeltungsgedanken kommen auf. Das ist unser alter Mensch. Aber sein Gebet ist, dass sie ein Wohlgefallen an der Güte, dass sie das nicht aufgeben, auch in diese schwere Zeit. Gott helfe euch, damit ihr Wohlgefallen habt an der Güte. Und dass der Glaube zum Werk wird. Auch wieder ein Gedanke im Neuen Testament, der immer wieder kommt. Gott schenkt Glauben, aus Glauben leben wir, aus Glauben bekommen wir die Gnade. Durch den Glauben haben wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dass dieser Glaube zum Werk wird, das ist sein Gebet. Gottes Erwählen und Berufen ist ewigkeitsfest. Aber wir sind lebendige Menschen, die immer in dieser Beziehung leben. Und deswegen ist das auch so in der Bibel so eng verankert miteinander, auch für feste Sachen, die eigentlich unwandelbar sind, ist Gebet nötig, ist Ringen nötig, ist Leben und Atmen nötig des Glaubens. Und das war hier sozusagen der zweite Weg der Motivation für die verfolgte Gemeinde. Einmal hat der Apostel sie hingewiesen auf den alles sehenden und vergeltenden Gott. Und das zweite war sein Gebet für diese Gemeinde. Wir sind in unserem Lebensweg immer auf Gottes Wirken angewiesen. Und das ist ja auch, was Gebet zum Ausdruck bringt. Gebet ist immer auch ein Zeichen, dass wir glauben, dass es Gott überhaupt gibt. Dass er ein Vergelter ist, dass er wirkt, dass es lebendig bleibt. So ist Gebet sozusagen der zweite Standbein des Glaubens. Da wird das alles lebendig, echt und zum Anfassen. Und so ist dieser Text, glaube ich, auch dazu ganz wichtig, in dem zu beachten, dass wir da nicht viel mehr hereinlesen und auch nicht mehr etwas auslassen, dass man diese Verse dann auch so als einen lebendigen Weg im Glaubensleben sieht. Gebet ist Hilfe in Not, ist Hilfe in Stärken. Auch bei Dingen, die eigentlich schon fest sind, die unwandelbar sind, so wie Berufung und Erwählung. Und dieser würdige Wandel, das ist Vers 12 jetzt, der ist wichtig, der ist nötig, damit der Name unseres Herrn verherrlicht werde in euch und ihr in ihm. Eine ganz große Würdigung von uns Menschen. Wir dürfen Gottes Namen verherrlichen und wir werden in ihm verherrlicht. Und somit kommt dieses Gebet dann aber auch noch einmal zu der Hauptgrundlage des christlichen Glaubens und sagt uns, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. So, das ist das wieder zusammengefasst, Geschwister, wo alles beginnt und wo alles darauf alles steht. Das ist die Gnade Gottes. Und in unserem ganzen Tun und Sein, Wirken und Glauben, bringt er das wieder dahin, dass er sagt, und das ist alles auch noch immer wieder Gnade Gottes. Wenn das geschieht, dass wir es tun dürfen, dass wir beten dürfen. Und somit sind diese zwei Wege der Stärkung für die verfolgte Gemeinde erstmal so umrahmt, so zusammengefasst. Und dann kommt er jetzt in Kapitel 2 zu dem weiteren Gedanken, der die Gemeinde in diese schwere Zeit sehr betroffen gemacht hatte. Schwere Zeit, es war eine echte Verfolgung ja da. Und so lesen wir uns jetzt die Verse 1 bis 12 von Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde, sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr es, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist es jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Es ist ein langer, gesättigter Text, der mit seinem Inhalt uns ja auch in die Zukunft führt und lenkt, aber auch unsere Gegenwart anspricht. Wenn ich jetzt so frage, wenn wir das Ganze nehmen ohne Einzelheiten, wie wirkt der Text auf uns? Was war der Inhalt dieses Textes? Was hat er dem Einzelnen gesagt jetzt? Was sprach das zu unserem Herzen, das, was wir gelesen haben? Ja, wir nehmen jetzt einfach Mikrofon und teilen uns mal kurz aus, tauschen uns aus.
Über die Macht der Verführer und der Lüge. Mhm.
Über die Macht der Lüge, über die Macht der Verführung. Ja, ist noch irgendwo was im Herzen, was sich uns bewegt hat. Bitte.
Mir ist dieser erste Gedanke auch, wenn die Leute oder wenn man sich bewusst gegen Gott entscheidet jedes Mal und gegen seine Gerechtigkeit entscheidet, dann irgendwann mal wendet sich Gott von denen ab und gibt uns den Preis, wofür wir uns entschieden haben. Wenn wir uns der Ungerechtigkeit entschieden haben, gibt er uns die Ungerechtigkeit in die Hand. Mhm.
Ja, was mir hier aufgefallen ist, ist, dass in Vers 2, 1, Kapitel 2, Vers 1 bis 2 steht: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Also die haben schon mit den Christen in Thessalonich über die Wiederkunft des Herrn gesprochen und jetzt sollten die sich an das erinnern, was die denen gesagt haben, und das sehe ich so als indirekter Befehl auch an uns. Jetzt kommen halt immer schwierigere Zeiten und wir sollen jetzt nicht, wenn die sagen, ja, der Christus ist schon da oder so, sondern dahinter irgendwie gucken oder so, sondern wir sollen uns an das festhalten, was wir hier haben, an das Wort Gottes. Und die Reihenfolge muss ja auch eintreten, dass erst der halt, der Antichrist erst auftauchen muss. Und das soll uns ein Zuspruch und auch ein Mut sein, dass wir uns an das halten, was schon im Wort steht, dass wir nicht an irgendwas Neuem oder so hinterher sein sollen und uns nicht erschrecken lassen, sondern dass das, was wir hier haben, das ist ein altes Evangelium und es wird nicht einfach irgendwas Neues auf einmal auftauchen. Das soll uns daran erinnern, das dachte ich so. Mhm.
Ja, dass die Offenbarung gegeben ist und nicht durch bis jetzt unbekannte Offenbarungen Neues besser, richtiger oder göttlicher sein wird, sondern das Wort, das gegebene Wort, darauf sollen wir uns vertrauen. Ja, sind noch Gedanken? Ja, ich da.
Ja, ich denke mal, wir sollen uns auch von ihr Lehren fernhalten. Mhm. So ähnlich wie Alex, das sehe ich das auch, dass Er setzt sich in den Tempel Gottes und weist sich als Gott aus. Es gibt halt viele Irrlehren heutzutage und die können uns dann auch verführen.
Die Gefahr der Irrlehren ist hier ein sehr deutliches, sich sogar zum Gott erhebender Mensch. Ja. Das dürfen wir auch gerne fortsetzen in unserer Betrachtung jetzt. Es ist eins von den wahrscheinlich Hauptgedanken oder der Anlass des Briefes scheint so, ist das auch gewesen, dass hier eine Klarheit für die Gemeinde wichtig wäre, dass die Gemeinde verunsichert war zu der Zeit. Sie wurde über die Entrückung unterrichtet. Das haben wir, wie im ersten Thessalonicher Brief gelesen, das hat Paulus bei dem Besuch mündlich erwähnt. Erwähnt das später in dem ersten Thessalonicher Brief viermal. Und es ist ein wichtiges Thema. Es haben sie stärker, mehr darüber gesprochen, wahrscheinlich als in anderen Gemeinden. Und jetzt ist aber für die Gemeinde eine große Verunsicherung. Wahrscheinlich kennen wir das aus diesem Wortlaut auch so verstehen, wie wir auch gelesen haben, dass ihr euch nicht erschrecken lässt. Und der Schrecken war wahrscheinlich in dem, dass sie das so verstanden haben, Jesus wird seine Gemeinde von diesem Tag des Herrn bewahren. Und jetzt sagen aber einige, das ist gar nicht so. Wir sind mittendrin. Der Tag des Herrn ist da. Und wir sind nicht entrückt worden. Und jetzt will er das noch einmal verständlicher machen und einige Klarheiten über den Tag des Herrn, so wie Alex das jetzt gelesen hat, wahrscheinlich war das die Schlachterübersetzung, da steht der Tag Christi und in der Lutherübersetzung steht Tag Christi. Aber das hat mit dem, ich glaube in der Einführung damals sagte ich das, das hat etwas zu tun mit dem Grundtext. Es gibt unterschiedliche Grundtexte, von welchen die Übersetzer übersetzt haben. Und in dem einen, in dem Text Receptus, da steht Christi und in den anderen steht der Tag des Herrn. Wenn wir das jetzt mal erstmal so stehen lassen und diese zwei Lesearten auch so stehen lassen, dann zeigt sich hier folgendes Bild. Von diesem Abschnitt von 1 bis 12, was wir jetzt gelesen haben, darüber schreibt Arnold Fruchtenbaum, dass er sagt, seines Erachtens hat er ganzer Abschnitt, drei Hauptgedanken an die Gemeinde. Das soll die Gemeinde in Thessalonich wissen. Das war erstmal eine direkte, jetzt akute, sagen wir. Das heißt, die ist jetzt gegenwärtig da. Eine akute Not, eine gegenwärtige Not. Da musste man antworten. Die Antwort an die Gemeinde ist in diesem Abschnitt, liebe Gemeinde in Thessalonich, ihr seid noch nicht in der Trübsal. Das, was euch widerfährt, das, was ihr jetzt erlebt, ist noch nicht die Trübsal. Das will er ihnen sagen. Denn einige sagen, der Tag des Herrn ist da. Und wir haben letztes Mal gesagt, über den Tag des Herrn länger gesprochen. Das ist eine Überschrift für die Gerichte Gottes. Und die ganze 7 Jahre der Trübsal ist Tag des Herrn, ist Tag des Gerichts. Und der ist noch nicht da. Ihr seid noch nicht in der Trübsal. Das andere, was hier so viel von dem Antichristen stand, von dem Sohn des Verderbens, von dem Verführer, von dem sich, wir lesen, dass er sich in den anderen Texten der Bibel, dass er sich als Engel des Lichts verkleidet, dann Machttaten vollbringt, Wunder vollbringt, so diese vielseitige Verführung. Das lesen wir hier in diesem Text, dass der Antichrist sich 2-mal offenbaren wird. Was bedeutet das? Also er wird sich 1-mal offenbaren zu Beginn dieser 7 Jahre der Trübsal. Da wird er offenbar werden. Denn er hat einen menschlichen Namen, 666, das ist der menschliche Name, so steht es da. Und es wird einige Ereignisse geben, so wie die Bibel uns darauf hinweist, zum Beispiel, dass diese Person mit dem Volk Israel einen 7-Jahres-Vertrag abschließen wird. Und das wird ein Offenbarwerden sein. Das heißt, es wird sichtbar sein, wer das ist. Das wird nicht im Verborgenen geschehen, das wird nicht unsichtbar geschehen, sondern der Antichrist wird sich 1-mal offenbaren. Dann ist er noch so verdeckt. In der Mitte der Trübsal, nach 3,5 Jahren, dann offenbart er sich noch 1-mal. Dann setzt er sich in den Tempel und sagt, ich bin Gott und mir müsst ihr anbeten. Das ist die 2. Offenbarung von dem Antichristen. Das ist alles in diesem Text enthalten. Und so wie das Buch der Offenbarung uns das schildert, erkennt ja das Volk Israel, dass in diesem Gräuel der Verwüstung, dass es ein Falscher ist, dass sie mit einem Falschen einen Vertrag gemacht haben. Und dann beginnt die besondere Verfolgung des Volkes Israel, die letzten 3 Jahre der Trübsalszeit. Und was er hier der Gemeinde noch sagt, worüber sie so deutlich unterrichtet wurden, dass der Apostel Paulus das nicht mal wiederholt, er sagt, ihr wisst ja, was oder wer bis jetzt den Antichristen aufhält. Warum er sich noch nicht offenbart, das wisst ihr. Das wissen wir aber nicht. Deswegen sind das so viele auch Gedanken aus der ganzen, den Themen vom Buch der Offenbarung. Wir haben ja im Buch der Offenbarung die ersten 3 Kapitel, die Sendschreiben. Alles Weitere von Kapitel 4 ist Zukunftsgeschichte, ist praktisch die große Trübsal beschrieben. Diese Kapitel 4 bis 22 ist der Abschnitt der Menschengeschichte beschrieben. Und deswegen wird das zu weit gehen, wenn wir hier alle Einzelheiten betonen werden. Wir können jetzt 1-mal kurz noch einige Folien uns anschauen. Das ist jetzt sehr farblich, sehr bunt und bestimmt auch nicht gut übersichtlich. Bei einer längeren Beschäftigung wird das Bild klarer und hilft uns auch, die Geschichte Gottes mit den Menschen zu verstehen. Bildlich. Hier ist die Zeit. Das ist die Zeitachse von der Erschaffung der Welt von dem Anfang, von den paradiesischen Zeiten, von dem Sündenfall und dann große Ereignisse wie die Sintflut und die unterschiedlichen Zeiten, als Gott sein Volk erwählte, das Gesetz gab, bis zu Jesus. Und dann beginnt eine neue Zeit, die Zeit der Gemeinde. Wir betrachten hier jetzt einen Abschnitt von 7 Jahren. Das ist der zentrale Gedanke von diesem Abschnitt. Die 7 Jahre der Trübsal. Und wenn wir die zusammenfassen oder auch den Grundgedanken, was da geschehen wird und was hier in der Gemeinde in Thessaloniki jetzt sie so verunsicherte, dann war das wahrscheinlich genau der Gedanke, dass sie haben gehofft und gedacht, geglaubt und Paulus so verstanden, das bleibt uns erspart. Aber die Verfolgung war so groß, dass sie das sogar mit der Trübsalszeit vergleichen konnten. Und deswegen war das dann auch noch, dass Menschen kamen, wie wir hörten mit, wie sagte der Text, die kamen mit Wort, die kamen mit Geist oder mit geschriebenen Text, als ob das von uns stammt. Von uns ist die wahrscheinlich die Autorität der Apostel gemeint. Es wurde alles so verfasst, als ob die Apostel das gemacht haben, als ob das aus ihrem Wort kam. Und wir kennen ja das auch, Geschwister, wenn jemand sagt, aber Gott hat mir das so gesagt, das hat mir der Geist gesagt, dann weiß man schon nicht, was man sagen soll. Dieses Wort stärkt uns schon, so wie Alex sagte, und gibt uns hier eine Autorität. Auch wenn jemand behauptet, vom Geist geführt zu werden, dass man nicht immer dem sofort zustimmt. Und Paulus sagt hier, wenn jemand kommt und auch meint, er spricht im Geist, er spricht im Wort, er spricht mit apostolischer Autorität, dann ist das nicht wahr. Es gibt ein Evangelium, so schreibt er das ja auch im Epheserbrief, im Galaterbrief. Und wenn sogar ein Engel kommen würde und ein anderes Evangelium verkündigen würde, dann glaubt das nicht. Es ist gegeben, das Wort Gottes ist gegeben und fest. Und somit wurde die Gemeinde hier wieder in dem bestärkt, dass sie nicht mit Furcht und mit diesem Schrecken leben sollten, dass das doch nicht so wäre, dass sie doch in die Zeit dieser Trübsal reingekommen sind. Der Tag des Herrn ist sozusagen eine Überschrift, ein Überbegriff für die Trübsalszeit. Wir haben da noch eine Folie, die fasst diese Zeit zusammen. Auch sehr ausführlich, auch sehr mit vielen Einzelheiten. Aber wenn man, wie wieder nochmal, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, dann ist das nicht mehr unübersichtlich und zu viel, sondern dann bringt das uns doch eine gewisse Klarheit über diese Ereignisse. Denn das Buch mit den 7 Siegeln, das war keiner würdig zu öffnen. So schildert uns das diese, vielleicht haben wir das noch in Erinnerung, als Bruder Christoph hier war. Da hat er einen Abend das Thema gehabt, die Intronisierung Christi. Das war ein bisschen ein unbekanntes Wort für mich auch. Ich musste nachlesen, was das ist. Intronisierung bedeutet, Christus wurde auf den Thron gesetzt. Er wurde in den Thron bestätigt, in seine Würde, in sein Amt. Und das ist Kapitel 5 im Buch der Offenbarung. Da wird Christus da sozusagen in seine Vollmacht als geschlachtetes Lamm bestätigt. Und er hat auch allein nur dieses Recht, dieses Buch zu öffnen mit den 7 Siegeln. Und da kommen ja noch viele andere Siegeln, die da innen drin sind. Aber das bedeutet, Geschwister, dass das Recht, ein Gericht auszusprechen über die Welt, über die Sünde der Menschen, über den Antichristen, über den Satan, hat nur Jesus. Und Johannes beschreibt ja, dass er sehr geweint hat, weil keiner wurde gefunden, nicht im Himmel, im ganzen Universum war keiner da, wer dieses Recht hatte. Und dann hat ja ein Ältester ihn berührt und sagt, weine nicht, das Lamm, das geschlachtet wurde, das ist würdig zu nehmen und diese Siegeln zu öffnen. Und er tut das dann auch. Somit, Geschwister, wir wollen uns auch vom Richtgeist bewahren und dem nicht nachgehen, weil das ist, steht uns nicht zu. Richter ist allein Christus. Und so wie Alex sagte, wenn wir das Böse sehen, dann irgendwann ernten wir das. Dass da steht, und er sendete ihnen kräftige Irrtümer. Das ist auch im Recht Christi, das zu tun. Irrtümer senden, weil der Wahrheit nicht geglaubt wurde. Die Wahrheit wurde niedergehalten. Die Wahrheit dürfte nicht gesagt werden. Ist ja auch in unserer Zeit schon wieder bemerkbar. Wir haben jetzt nicht so große Verfolgungen, aber als Wilfried in seiner, das war glaube ich so vor 2 Jahren ungefähr, in seinen Vorträgen über die Kindererziehung sprach, dann wurde er schon von den Medien sehr verfolgt. Und es gab für den Bruder keinen anderen Weg, als gerichtlich eine einstweilige Verfügung zu bekommen, dass keiner in den Medien seine Zitaten brauchen konnte, ohne nicht den ganzen Kontext zu berücksichtigen. Weil es wurde ständig gemacht. Und es wurde ja sogar ein Verfahren gegen ihn eröffnet, nur weil er gesagt hat, in der Bibel steht, dass Strafen hilft. Ich wollte nur sagen, die Wahrheit niederhalten, das hat viele Gesichter. Hier haben wir einen Überblick über die das Buch der Offenbarung. Ich lese mal kurz diese einige Hauptpersonen, die in dem Buch der Offenbarung in der Trübsalzeit vorkommen. Das hilft uns auch schon, das besser einzuordnen. Es wird von einer Frau berichtet. Der Drache, der Satan selber, ein männliches Kind, das die Frau geboren hatte, das ist Christus. Michael, der Erzengel, kommt davor. Der Überrest der Erretteten aus Israel, wie gesagt, das Volk wird 3,5 Jahre sehr starke Verfolgung erleben, aber der Überrest wird gerettet werden. Und dann der Antichrist, das Tier aus dem Meer. Wir haben da 2 Tiere. Und der falsche Prophet, das Tier, das Johannes sieht, es kommt aus der Erde. Eins kommt aus dem Meer und eins kommt aus der Erde. Es sind noch mehr, aber das sind so die Hauptpersonen, die die Geschicke oder den ganzen Inhalt ausmachen. Und die Trübsalszeit. Die endet ja mit der Wiederkunft, mit der leiblichen Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist jetzt einmal ein kurzer Überblick. So sieht das vereinfacht aus. Auch wieder, wenn wir die Zeit haben und hier die Zeit ist, als Jesus hier auf der Erde war und dann ist jetzt noch die Zeit der Gemeinde. Wir wissen nicht, wie lange das noch sein wird, aber dass die Trübsalzeit 7 volle Jahre sein werden, das ist sehr deutlich geschrieben. Und dann gibt es eine Zwischenzeit von 75 Tagen, auch das ist mit genauer Angabe der Zeit gegeben. Und dann beginnt das 1000-jährige Reich. Und dann kommt ja noch einmal ein Gericht und das Endgericht vor dem Weißen Thron. Und das sind viele Ereignisse in der Zukunft, die alle aber in Gottes Hand liegen, in dieser Hand des Lammes. Deswegen war das für die Gemeinde jetzt auch wichtig, hier nicht in der falschen Unsicherheit und in der falschen Angst und Schrecken zu bekommen, dass der Tag des Herrn, das heißt die Trübsalszeit, schon da wäre. Wir haben hier in diesem Abschnitt auch die Begriffe oder die Reihenfolge fast gegeben, dass die Entrückung ein Teil der Zukunft ist, dann der Abfall, von dem wir hier gelesen haben, dann das Kommen des Antichristen und das Wiederkommen des Herrn, wenn er, wie wir hier gelesen haben, bei seinem Erscheinen wird er den Gesetzlosen wird er den Gesetzlosen binden. Jetzt ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Hier, wie wir sagten, ist das noch so undeutlich. Wir haben das hier nicht. Er sagt, ich habe euch das ja gesagt, ihr wisst es ja, aber der Text gibt es uns nicht her. Lass uns nochmal mit Vers 1 beginnen und diese Verse nochmal in der Einzelheit betrachten. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lässt, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das hat in der Heiligen Schrift eine sehr enge Verbundenheit, diese Begriffe, das Wiederkommen des Herrn, die Ankunft des Herrn. Aber warum denken wir, ich persönlich, dass hier nicht das Ende der Trübsal gemeint ist, sondern die Ankunft des Herrn in der Luft, das, was er hier vorher gesagt hatte, sein Kommen, um seine Gemeinde zu holen. Warum? Weil hier weiter steht und unsere Vereinigung zu ihm oder mit ihm. Und das war ja gerade so das Thema im ersten Thessalonicherbrief, wo Paulus das doch sehr deutlich sagt und die Gemeinde daran ermutigt und ja auch über die Verstorbenen spricht und ihnen damit Zuspruch und wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, wieder dies gleiche Wort, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Person Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ich denke, dass dieses Versammeltwerden zu ihm es bestätigt, dass hier diese Ankunft des Herrn gemeint ist. Dass er sagt, von der wir sprachen, diese Ankunft des Herrn, wenn die Gläubigen zu ihm versammelt werden, da lasst euch nicht zu schnell erschüttern, weil das haben sie verstanden, das muss vorher geschehen. Und dann wird der Tag des Herrn kommen, als Tag des Gerichts. Wie gesagt, 5-mal ist es in den Briefen, 4-mal in 1. Thessalonicher ist diese Wiederkunft des Herrn erwähnt. Nicht immer die Entrückung, sondern auch die Wiederkunft aus der Tag Gottes, aus der Tag des Gerichts. Aber an dieser Stelle glaube ich, dieses Versammeltwerden zu ihm, das sagt das sehr deutlich aus. Obwohl wir das alles immer offen lassen müssen und nicht sagen können, das ist so oder so. Wir werden uns noch einmal Zeit nehmen, Geschwister, diese Reihenfolge, diese Ereignisse noch einmal genauer nachzugehen. Weil es kommt noch das Thema vom Abfall, was zurückhält, und einiges über die Person des Antichristen. Und deswegen werden wir das auch noch einmal ein Abends uns nehmen, so Gott will und wir leben, um auch das zu bekommen oder das Ergebnis zu haben, was hier eigentlich für die Thessalonicher auch gedacht war. Im ganzen Kapitel, dieses ganze zweite Kapitel sagt uns, es ist eine Ermutigung. Gott hat seine Gemeinde, die gläubigen Menschen, erwählt zum Heil. Das ist der Gedanke aus diesem Abschnitt. Dazu lese ich Vers 13 und werde damit auch schließen. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, dem Herrn, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ja, genau was dort nicht war. Die Wahrheit wurde nicht geglaubt. Niedergehalten. Ihr seid erwählt zum Heil. Das sollten sie nicht vergessen Und wenn es auch schwere Zeiten gab, wenn es auch Verfolgung gab, sie hatten die Entrückung nicht verpasst und waren auch noch nicht in der Gerichtszeit vom Tag des Herrn.